Du Dirk?
Ja.
Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
This meeting has started because it's early in the morning and we want to start. Nein,
Guten Morgen, sag mal, fang doch mal mit Guten Morgen, Dominik an.
Ja, was anderes
war. Guten Morgen, Dirk, könntest du sagen.
Was anderes hat man auch noch gar nicht. Was anderes hatten wir doch noch gar nicht, deswegen weiß ich nicht, worüber du sprichst. Aber ich bin heute mal ganz nah am Mikrofon wieder, weil das letzte Mal hatte ich ja einen sensationellen Hall in der Aufnahme.
Das war echt schlimm.
Das war fantastisch, also es war nicht fantastisch, es war unfassbar schlimm, das wollte ich sagen.
Du hast es in den Titel geschafft vom Podcast mit dem Hall.
Ja, den du mir ja, du Drecksack, einfach mal geändert hast. Ne? Ich habe ja schon den perfekten Titel gehabt, aber Dirty meint, er muss natürlich wieder sein Thema mit reinbringen.
Fandest du das nicht ein bisschen egoistisch, dass du im Titel stehst?
Nee. Okay. Egoistisch, das, ich habe mich ja geschämt, habe ich mich ja. Das ist ja nicht egoistisch, das ist ja unfassbar unglaublich, dass ich so selbstkritisch bin und damit so offen umgehe. Da muss ich ja jetzt nochmal hier mir selber auf die Schulter klopfen und sagen, das habe ich aber gut gemacht.
Keinerlei Aussetzer mehr. Nirgends, nie.
Ja, ein wenig Kabel funktioniert auch. Aber Dirk, jetzt müssen wir echt mal hier Struktur reinbringen. Wir haben jetzt hier wie die vollkommenen Vollhongs unsere Aufnahme heute Morgen gestartet. Und haben da ja überhaupt noch nichts drin. Das ist ja, wir sind ja fast so chaotisch wie die Briten. Wenn jetzt der Boris wiederkommt, weil die Truss den Salatkopf nicht überlebt hat, dann müssen wir doch ein Vorbild sein. Wir müssen doch besser unterwegs sein.
Du hast recht, wir sind echt sehr britisch gerade unterwegs mit unserem Podcast, schon eine längere Zeit. Das ist britisch, wir sind britisch unterwegs, finde ich echt eine gute Umschreibung.
Ja, finde ich auch. Was machen wir da?
Wobei ich glaube, dass die Briten nicht nur chaotisch unterwegs sind, was wir nicht sind, aber was die Briten sind, ist, dass es ja schon peinlich auch ist. Also Englisch embarrassing.
Ja.
Was da passiert, und ich habe noch nie erlebt, seitdem ich irgendwie so Presse verfolge, jeder kann mich verbessern, aber ich habe es noch nie erlebt, dass ein amerikanischer Präsident die Politik der Engländer kommentiert. Und der Biden hat ja kommentiert, dass die Steuerpolitik der Briten vielleicht doch nicht ganz so eine gute Idee wäre. Und er das doch begrüßt, dass sie davon abgekommen sind.
Mhm.
So. Und ich meine, das muss da mal überlegen. Das muss er echt mal überlegen, was diese Dame und die Partei, und ich glaube, die hat ja dieses Programm und was sie da wollte und für was sie da steht, nicht alleine beschlossen. Ich meine, die hatten Wahlkampf gemacht, die hat sich durchgesetzt gegen drei andere Kandidaten. Am Schluss dann gegen im Duell gegen den Inder, den kann ich mir den Namen nicht merken. Und
ja,
Partei,
weil, ja, aussieht.
Ja, und die Partei hat sie bestimmt. Und zwar nicht die Mandatsträger im Parlament, sondern die ganze Partei hat sie gewählt. So. Also ist sie nicht alleine irgendwo dran schuld. Das ist ja eine Gemeinschaftsaktion. Und dann, was durch die Presse geht, ja, schön deutlich ist, dass sie die Reichensteuer gesenkt hat. Der ganze Kapitalmarkt, die Banken und der Markt durchgedreht sind, musste zurücknehmen. Da fragst du dich auch tatsächlich hier, ja, was machen die Briten da? Und das finde ich schon peinlich, ja. Und die Presse, das Schöne ist ja eigentlich jetzt, wenn du von außen auf die Insel guckst, ist ja die Presse, die ihre Premierministerin mit dem Salatkopf zu vergleichen und dann zu sagen, okay, wer hält denn länger durch und wer bleibt denn länger frisch und reif, macht das ja auch nicht besser von außen
betrachtet. Ja, was das fand ich ja herzerfrischend komisch. Fand ich
ja, sehr eben, lustig. Es ist peinlich komisch und es ist, also England ist ja Comedy. Ja, und jetzt kommt parallel noch The Crown raus, ja, bei Netflix, die weiß, keine Ahnung, 180. Staffel. Und da wird das ganze Königshaus und so weiter auch nochmal durch den Kakao gezogen. Ich meine, es wird für die Briten ja irgendwie in der Außenwahrnehmung nicht richtig gut gerade.
Das wird jetzt die Staffel mit Lady Di, gell?
Ja. Das ja. Die Staffel mit Lady Di, also die gab es ja schon in der...
Da kannst du ja fast nur, von der Queen einen Glückwunsch aussprechen, dass sie sich das nicht mehr antun muss.
Ja, die ja, ich glaube, das, was die wirklich auskosten werden, ist ja, dass ja die Queen da Ewigkeiten oder elendlang nach dem Tod kein einziges Statement abgegeben hatte. Ich glaube, bis der Tony Blair oder wer es war, damals interveniert hatte. Mhm. Dann ist sie ja irgendwann vor den Buckingham Palast getreten und hat da hier auch ein Blümchen niedergelegt. Das war ja die erste erkennbare Reaktion. Und ich glaube, das wird jetzt auch nochmal...
Nee, Moment, warte mal. Die erste von der Queen
war es. Ja, von der Queen. Von der Queen.
Nein, das war, da war noch nicht der Blair, das war viel früher, da war sie auch noch jünger. Das war doch dieses Minenunglück oder wo da dieser Erdrutsch war.
Und dann war das mit dem Dingens, das war 1900, wann ist denn die Lady Di gestorben? 91?
Das glaube ich noch nicht, der Blair.
92?
Warte mal.
Nee, später.
Erdrutsch. England. 1966.
Ja, aber nee, aber ich meine, Lady Di, als die gestorben ist, war 96.
Ach so, ja, ich dachte, du meinst jetzt die erste Regung, dass sie mal...
Nein, die erste Regung...
Hat, weil das war nämlich 66, als da 144 Menschen...
Nee. Wir reden ja über The Crown und Lady Di und der Skandal.
Ja, und wir reden über The Crown und in der dritten Staffel oder was war das nämlich da auch Thema. So,
ja, aber wir reden ja über die Staffel, die gerade rausgekommen ist, mein Lieber. Oh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich muss ja, glaube ich, irgendwie noch eine kleine Geschichte
mitteilen. Du schränkst deinen Horizont ja mutwillig selbst ein.
Nein, ich wollte nämlich nur beim Kontext bleiben. Wie auch immer, die Engländer tun sich, und das hat mit dem Brexit angefangen, das hat mit dem Bus angefangen, mit dem sie durch die Gegend gefahren sind, dass sie täglich, was weiß ich, wie viel 100 Millionen Pfund sparen würden, wenn sie aus der EU austreten. Hm. Wo alle gewusst haben, es ist gelogen und es ist übertrieben und es ist ja...
Und es ist halt auch Quatsch.
Ist ja eher ein Scherz, ja. Es hat, glaube ich, damit angefangen und dann, dass tatsächlich die Wahl so ausging, wie sie ausging. Und seitdem zerfetzen sich die Briten, ja. Und das ist besorgniserregend so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Und es ist auch echt peinlich und ich... Die Schlagzeilen heute, die Schlagzeilen in allen Zeitungen sind, oh, sehr wahrscheinlich oder es gibt eine gute Chance, dass der Johnson zurückkommt. Und ich habe mir heute Morgen gedacht, wenn jetzt wirklich der Johnson zurückkommt, dann kommen die Engländer nicht mehr raus aus dem Loch, in dem sie sich da eingebunden
haben. Ja, ich sag dir, dann kommt noch der Donald zurück und dann hast du die zwei hässlichen Zwillingsbrüder, hast du dann wieder an der Macht.
Wenn die Briten und die Partei so bescheuert wäre, den mit auch den Verursacher, ja, das, ich sag mal, das Image, das Abbild des ganzen Brexits und was danach passiert, wenn sie den jetzt wieder als Retter zurückholen zum Premierminister, dann ist denen, glaube ich, nicht mehr zu helfen.
Nee, das glaube ich auch.
Nicht mehr zu helfen.
Kein Stück.
Und dann kann ich ja schon prognostizieren, was geht. Die Skandale gehen weiter. Es wird sich doch irgendwie, werden sich Neuwahlen durchsetzen. Und dann, ja, und dann fängt die Misere wieder von vorne an. Also, schade. Tut mir echt leid. Weil ich kenne ja sehr, sehr viele Engländer auch. Und ich mag auch sehr, sehr viele. Und ich habe ja eigentlich kein Problem mit England. Per se, ja. Aber das, was da...
Ja, wir haben schon genug Probleme mit sich selbst.
Ja, aber das, was da passiert, ist echt... bitter. Und das zu einer Zeit, wo die Welt aus den Fugen gerät, ja. Wo der Ukraine-Krieg, Corona, die Energiekrisen, die Inflation, you name it, ja. Ich meine, du hast so viele Themen gerade und die Engländer, anstatt sich geschlossen als Volk und als Einheit den Herausforderungen zu stellen, dann ja, fragen sie ihr Volk, ob der Salatkopf länger hält oder der Premierminister oder die Premierministerin in dem Falle.
Und dann ist auch noch Eclipse gestorben. Hast du das mitgekriegt?
Wer ist das?
Eclipse war eine Labrador-Hündin aus Seattle. Na, die Geschichte fand ich in der Tat sehr cool. Jetzt guck nicht so, als...
Nee, erzähl mir die. Ich wollte dir sagen, bitte erzähl mir die. Ich habe die Schlagzeile gelesen, hab's nicht kapiert, hab gedacht, ein Hund ist gestorben, was soll das jetzt bedeuten? Aber Please enlighten me. Indulge me.
Die war ein Maskottchen in Seattle, weil die nämlich über Jahre hinweg was ganz Dolles gemacht hat. Die hat 2 bis 3 Mal die Woche hat die einen Park besucht. Aber ohne Frauchen und ohne Herrchen. Das heißt, die ist selbstständig, ist sie zur Bushaltestelle gelaufen. Wenn der Bus kam, ist die in den Bus eingestiegen. Und immer an der Haltestelle, kurz vor der Haltestelle für den Park, hat sie sich an die Tür gestellt beim Busfahrer und hat mit der Pfote gegen die Tür geklatscht. Dann hat er die rausgelassen und dann hat die 2-3 Stündchen im Park verbracht. Hat mit Leuten gespielt und dann ist sie wieder zum Bus gedackelt, hat gewartet, bis einer kommt und ist wieder heimgefahren.
Geile Story.
Und die Story finde ich schon sehr, sehr abgefahren, wo du dich dann fragst, ist die von selbst so clever gewesen oder hat Herrchen, Frauchen gedacht, ich habe keinen Bock auf Park, ich bringe das dem Hund mal bei. Aber wie abgefahren ist das denn? Und das ist auch mehrfach auch von den Fernsehberichten und so gezeigt worden. Also mir scheint das kein Hoax zu sein, keine Ente, sondern da hat wirklich, die war clever genug, in ihren Lieblingspark zu fahren.
Ja, das erinnert mich an eine Story von Schottland letztes Jahr, wo ich war. Dieses Jahr, wahrscheinlich, ich vergesse es schon, Zeit fliegt. In Edinburgh.
Da gibt's das ist auch irre, ja, weil die Schotten, die schaffen das ja ganz alleine, ohne Herrchen und Frauchen, in den Pub zu fahren, da 3-4 Stunden zu verbringen. Nein, und das ist noch viel beeindruckender, weil den Heimweg finden sie auch manchmal.
Okay. Du kannst parallel ja mal googeln, Friedhof Edinburgh, da liegen auch Harry Potter Schauspieler und Gestalten oder Harry Potter Figuren, die im Harry Potter Roman mitgespielt haben. Mhm. Und auf diesem Friedhof gibt es auch ein Grab für einen Hund. Und der Hund hat auch ein Denkmal. Und das ist auch eine Riesengeschichte. Mhm. Und der Hund hat wohl, nachdem sein Herrchen oder Frauchen gestorben ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der da jeden Tag auf dem Friedhof und hat da neben dem Grab gesessen. Und der ist da in ganz Schottland richtig berühmt, ja, und bekannt.
The Greyfriars Bobby.
Bitte?
The Greyfriars Bobby.
Ja, das kann sein.
Der Hund Schottlands.
Ja, genau.
So. Ja, aber das ist doch wie hieß denn der Film? Das haben sie doch mit Richard Gere auch verfilmt, da in Japan. Hachiko. Muss ich doch mal wieder was schneiden. Mein Laptop hat sich entschlossen, einfach das WLAN auszuschalten.
Okay.
Also ich habe eigentlich jetzt hier keine Probleme mit meinem WLAN gehabt, sondern der hat einfach das WLAN mal ausgeschaltet. Auch nett. Das ist doch schön. In letzter Zeit haben wir so oft aufgenommen und ich musste nichts mehr schneiden. Und heute haben wir mal wieder was geschnitten. Und keiner hat es gemerkt, bis wir es eben gesagt haben. So, also es gibt schon ganz irre, treue Tierchen, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube, Hunde sind da ganz beeindruckend und ja, heißt nicht umsonst der beste Freund des Menschen oder wie heißt das genau?
Des Menschen bester Freund. Nee, weiß ich auch nicht. Das war doch die Polizei. Nein, jetzt aber Spaß beiseite. Es gibt doch auf Disney Plus gibt's ja eine kleine Doku-Serie, die eher was für Kinder auch ist, mit Jeff Goldblum. The World According to Jeff Goldblum.
Ja.
Und da haben wir letztens eine Folge gesehen, in der 2. Staffel gibt es jetzt nämlich eine, wo er sich beschäftigt, warum Hunde und Menschen eigentlich so eng miteinander sind.
Ja, ist ja... Ja, und was sagt er dazu?
Na, ich fand am Ende eine These ganz lustig. Weil er nämlich am Ende die These in den Raum gestellt hat und sich gefragt hat, haben eigentlich die Menschen Hunde domestiziert? Oder sind die Hunde viel cleverer und haben sich die Menschen domestiziert, weil sie ja alles von den Menschen kriegen, was sie brauchen?
Da habe ich letzt einen Spruch gelesen. Wenn du einem Hund regelmäßig was zu trinken gibst, was zu essen gibst, eine Unterkunft gibst, mit ihm spielst, dann denkt der Hund, du bist Gott für den Hund. Wenn du einer Katze regelmäßig was zu trinken gibst, was zu essen gibst, eine Unterkunft gibst, mit der Katze spielt, dann denkt die Katze, ich bin Gott.
Ja. Und das ist ja einer der Gründe, warum ich Katzen so gerne habe. Weil ich finde, Katzen sind einfach coole Motherfucker, ja. Die tauchen nicht darum, sondern die machen, was sie wollen und wissen, wer der Chef ist.
Diese Beziehung aber zwischen Mensch und Hund, Wolf, die, ähm, ja, Ja, die geht ja schon zurück seit Anfang der, keine Ahnung, Jäger- und Sammlerzeit, über 200.000 Jahre. Und die haben koexistiert und irgendwann, klar, also ich meine, die haben ja auch teilweise um die gleiche Beute gebuhlt. Und irgendwann haben die Menschen, wie auch immer der Anfang war, ja, ein paar Jungwölfe abgekriegt und haben gemerkt, okay, die können die domestizieren. Und dann passten die sich ja an von dem Instinkt, das sind ja Rudeltiere. Und dann haben die gemerkt, okay, der kann ja helfen, der kann uns ja verteidigen. Der kann nützlich sein. Und zack, ja, war der schon immer ein Begleiter. Ja? Der ist ja in allen Kulturen so. Ja?
Yes.
Ich habe mir gestern auch gedacht, vielleicht könnte ich mir auch nochmal einen Hund anschaffen. Wirklich, weißt du, dass ich auch jemand habe, der mit mir spielt und der mich mag und so? Spaß beiseite.
Ja. Na, das ist ja ein valider Punkt. Ich kenne da auch jemanden, der sagt, das ist doch schön, wenn du heimkommst und wenigstens einer freut sich, wenn du da bist.
Ja, genau, dann freut sich wenigstens einer, wenn er da ist. Ja. Vielleicht müssen wir unseren Zuhörerinnen teilen, wie nah wir denn mittlerweile schon sind. Ich meine, ich finde es von dir auch schon sehr vertrauensvoll, wenn du mich auch fragst, was du denn abends mit deiner Frau dann essen sollst und so.
Ja.
Finde ich echt nett. Also ich meine, ist okay. Also
Was hättest du denn genommen?
Ich weiß nicht, ob ich diese Rahmen genommen hätte. Ich bin nicht sicher, ob ich die wirklich mag. Vielleicht habe ich noch nicht die richtig guten gegessen oder das, was ich mal gegessen habe, war jetzt nicht so toll.
Ja, da musst du wirklich aufpassen, weil so eine Rahmen, wenn die einfach nur so in Richtung langweilige Miso-Suppe ausartet, dann schmeckt es natürlich wie Alpha oder Lärm. Also nicht mal, weil es nicht mal so würzig ist. Ja. Aber gibt schon leckere.
Was gab es denn dann am Ende des Tages?
Es gab dann tatsächlich die Banh Mis.
Okay.
Und kennst du Banh Mi?
Nee, müsste ich jetzt nochmal drauf.
Das ist so ein schönes Relikt aus der schlimmen Kolonialzeit. Ne? Also ich will jetzt keine Kolonialzeit verherrlichen, aber Vietnam ist ja heavily von den Franzosen kolonialisiert worden. Und Banh Mi ist im Prinzip das französische Baguette, aber gefüllt mit frischen Kräutern, mit Fleisch diverser Art oder auch vegetarisch, wie du es haben willst. Und dann halt so asiatischen Sößchen. Also wir hatten gestern Hühnchen mit Zitronengras, Bacon und einer Thai-Basilikum-Pesto. Und das zweite war Rinderhackbällchen mit Chili-Soße und Zitronengras, irgendwas Gedöns.
Okay, und mittags warst du in der Kantine essen?
Nee, mittags habe ich nichts gegessen.
Gut.
Und trotzdem hat mir der Anzug heute Morgen nicht gepasst und ich musste den anderen nehmen. Und das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Nein, das ist kein Thema für einen Podcast.
Ich will auch nicht drüber reden.
Ich fand es aber sehr, sehr krass, weil ich habe die Banh Mis haben wir drüben in Chicago immer gegessen. Da gab es ja, wir haben ja unterhalb von Little Asia gewohnt. Und da gab es Läden, wo du das wunderbar holen konntest. Frisch, zack, zack gemacht und auch relativ günstig. Ich habe gestern für diese zwei Banh Mis in der Skyline Plaza in Frankfurt 28,90 Euro habe ich bezahlt für die zwei Banh Mis.
Okay.
Und okay. Es ist zwar lecker, ja, aber am Ende des Tages sind es zwei kleine Baguettes, in die irgendwas reingestopft ist.
Hm.
So wie jetzt.
Ja, dafür haben wir einen Airfryer gekauft jetzt. Oh. Wir ist falsch ausgedrückt. Ich habe ihn nicht gekauft. Ich hätte ihn auch nicht gekauft, aber meine Frau hat sich lang damit beschäftigt und irgendwann hat sie den gekauft. Jetzt hat sie es nicht gekauft, jetzt muss natürlich alles in den Airfryer.
Ja, natürlich.
Ja, jetzt haben wir Frikadellen schon da drin gemacht, jetzt gab es mal Hühnchen da drin, Ofengemüse und, oder Gemüse, Entschuldigung, und was auch sonst noch so da reinpasst.
Ich würde da Tempura machen.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, könnten wir mal probieren. Aber das ist so lustig. Ich höre ja auch ab und zu Toast Hawaii mit der Bettina Rust, wo sie Leute einlädt und über Essen spricht und auch das Essen der Kindheit und jetzt und tralala und Küche und hin und her. Und die hat die lustige Rubrik, die unnützeste Anschaffung oder sowas. komme nicht genau auf den Titel, aber immer, dass sie sagt, was hast du dir mal für die Küche gekauft und dann nie benutzt oder nie wieder benutzt. Und ich bin mal gespannt, wann der Airfryer bei euch ein unnützer Gegenstand wird oder ob der jetzt, der kann ja auch sein, dass der treuer Wegbegleiter bleibt.
Du, ich glaube sogar, das Ding ist nicht unpraktisch. Also ich meine, du kannst hier mit sehr, sehr wenig Öl, Fett und hin und her.
Du brauchst irgendwie nur schnell. Einen oder zwei, gell?
Bitte?
Brauchst du irgendwie nur ein oder zwei Esslöffel oder so?
Ja, ja, du, nee. Ha, viel cooler. Du hast so ein Spray. Du sprayst da nur rein. Also, machen wir jetzt zumindest.
Sehe.
Kein Öl irgendwie reingießen, sondern du sprühst rein. Also es ist wirklich dann minimiert. Und dann geht es auch wirklich zackig. Das geht schneller im Ofen, spart auch tatsächlich Energie und ich muss sagen jetzt, das, was bisher da rauskam, war auch gut.
Okay.
Ja, war auch gut. Ja. Nicht so trocken oder also oder war gut. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dadurch, dass es auch einigermaßen gut sauber zu machen ist, relativ zügig geht, dass der tatsächlich öfter zum Einsatz kommt und dann vielleicht auch einen Ofen ersetzt oder so.
Was ist denn deine unnützeste Anschaffung?
Oh.
Ich glaube, der Sandwichmaker ist es bei mir.
Oh, den
Sandwichmaker. Es gab halt auch eine Zeit, da musste jeder einfach so einen blöden Sandwichmaker
haben. Den Sandwichmaker haben wir auch. Und ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr schon mal einen mitgemacht haben. Also dieses Jahr. Also wir haben schon welche mitgemacht. Aber dies ja maximal einen und wir willen aus so einem dummen Toast, Schinken, wie auch immer, das Ding regeln, ist doch Käse. Wir sind doch gar keine
Sandwich-Esser gewesen.
Also wir sind keine Sandwich-Esser.
Natürlich ist es mutwillige Körperverletzung, wenn man sowas isst, aber es ist halt schon irgendwie lecker. Aber ich glaube, unseren Sandwich-Maker, wir haben einen, haben wir verschenkt. Der andere war, glaube ich, kaputt und ich würde mal sagen, ich glaube, wir haben bestimmt seit 6-7 Jahren keinen Sandwichmaker mehr angefasst.
Ich habe lang gedacht, unser Raclette für zwei ist der größte Fehlkauf, aber ich hatte das tatsächlich mal genutzt, zweimal und nachdem jetzt meine Tochter ausgezogen ist und studiert, hat ihr das Ding mitgenommen und das ist natürlich der absolute Burner.
Und jetzt seid ihr
Freund zu Besuch kommt oder jemand zu Besuch kommt und die machen dann schön Raclette mit so einem Zweier und das geht ja eigentlich ganz, ganz gut. Und dann wird das Ding hier vom Fehlkauf wird's zum Starkauf. Ja.
Ach, wie heißt das denn nochmal?
Raclette für zwei, musste echt mal geben. Ja.
Nee, ich meinte jetzt den Begriff, egal.
Genau, wirklich nur scheiß zwei Pfannen rein, ja.
Ja, das ist natürlich, bei mir wäre das ziemlich doof, ne? Weil ja,
du bräuchtest ja einen für dich, du bräuchtest, und der wäre noch zu klein und zu wenig.
Ja, das ist Raclette für einen, wäre das bei mir.
Ja, oder für einen halben, ja?
Nee, ich nehm immer zwei Fännchen. Aber es ist gut, dass ich lange kein Raclette mehr gegessen habe und ich will auch bald keins mehr essen, weil das einfach zu gefährlich ist. Weil ich halt auch, ich habe zwei Fännchen. Und ich mache halt auch in jedes Fännchen immer zwei Scheiben Käse. Und sagen wir mal so, ich esse nicht nur zwei Fännchen.
Also wenn du jetzt einkaufen gehst, siehst du ja, dass die Weihnachtszeit kommt. Also es ist ja jetzt diese Zeit, wo Weihnachten ja schon sehr, sehr nah wieder ist. Es wird dunkel draußen und kalt und nass. Und du siehst schon Deko und Themen in den Supermärkten und damit kommt auch die Raclette-Zeit wieder. Ja, wir hatten ja letztes Jahr, ich glaube, wir haben das hier schon mal gemacht, dass wir gesagt haben, was so die Top-Gerichte sind. Ja. Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen ist, glaube ich, immer noch die Top-Nummer 1, aber dann kommt so ein Raclette, kommt ja natürlich auch schon ganz, ganz vorne mit dabei und ist unter den Top 3. Und dann ist es ja natürlich regional bedingt ein bisschen anders. Aber ich freue mich dann mit dir auf ein Raclette. Und zwar, dass du das halt einmal machst. Und du weißt ja, du hast nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zugenommen. Du hast zwischen Neujahr und Weihnachten so zugenommen.
Ja, der Spruch ist halt, den brauchen wir auch nicht.
Ich wollte ja keinen Spruch dir geben. Ich wollte ja nur einen Realitätscheck und Fakten geben.
Ich kann ja nur noch mal, oh, jetzt bin ich ganz da. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Akustik ist. Muss ich auch gar nicht laut reden, wahrscheinlich. Ich mag ja auch Fondue. Und da ist mein Tipp, und ich glaube, den haben wir vielleicht in den letzten 138 Folgen schon mal gehabt, asiatisches Fondue. Das heißt, du machst das schön in einer Gemüsebrühe oder in einer Hühnerbrühe statt mit Fett. Und dann hast du lauter leckere Sächelchen, so asiatische Fleischbällchen, die du machst, Fisch, Garnelen, was auch immer. Und dann machst du das, garst du das schön drin. Und dann, wenn das Fondue fertig ist, dann werden alle restlichen Soßen, alles, was noch an Gemüse da ist, so wie Sprossen und Glasnudeln, schmeißt du einfach in den Fondue-Topf und hast am Ende noch eine richtig geile Suppe.
Hm. Ja.
Ist feil lecker, sage ich dir.
Ist cool. Aber es ist, glaube ich, noch viel zu früh, darüber zu reden.
Ja, lass uns über was anderes
reden. Ja, ich wollte, ich muss Frage wieder hier geben.
Was halten wir denn von Kevin Spacey?
Ja.
Weil es ist jetzt wieder der Ritt auf der Kanonenkugel. Ist er wirklich unschuldig? Oder hat er halt einfach zeigen können, dass ihm niemand nachweisen kann, dass er schuldig ist?
In dem spezifischen Fall.
Schöne Dimensionen machen sich dann ja wieder auf, ne? Weil jetzt könntest du ja überlegen, wenn er wirklich unschuldig war, was hat er denn jetzt für einen finanziellen und einen Rufschaden bekommen? Und wenn er doch schuldig war, wie frustrierend muss das denn bitte für die Jungs sein, für die Männer sein, die ihn angezeigt haben und jetzt feststellen, er kommt da durch?
Es ist ja nur eine spezifische Klage gegen den Arnold, oder wie heißt der?
Rap heißt der, glaube ich.
Rap, der Rap. Den ich ja eigentlich als Schauspieler.
Gibt ja noch drei weitere.
Ja, aber in dieser spezifischen Klage gegen den Rap, den ich persönlich ja bisher immer ganz gut fand, und ich fand auch ihn als Schauspieler sehr, sehr gut in Discovery.
Ja.
Diese Klage hat er ja gewonnen. Und in dem spezifischen Fall muss ich sagen.
Wobei.
Auch sehr, lass mich kurz den Punkt machen. Es ist auch sehr dubios. Er sagt ja, als er war 14 und Spacey 26 und er hat ihn da missbraucht auf einer Party bei dem Spacey und das hätte stattgefunden in einem separaten Schlafzimmer. Aber die Party hat halt stattgefunden, ja, in dem Loft vom Spacey, was nur einen Raum hatte. Also es gab gar kein separates Schlafzimmer. Und dann werde ich halt sehr, sehr stutzig. Und das ist halt natürlich dann auch am Ende des Tages eine Situation, wo ich sage, fuck. Bei Spacey ist so viel Rauch überall. Er hat so viele Klagen. Okay, da kann echt was dran sein oder muss was dran sein. Und dann kommt so ein Fall hoch, wo es so eklatant ist, in der Aussage, dass alle denken, oh shit, das ist klar, es ist erfunden, der erzählt was von einem separaten Raum und von einer Party. Die Party hat es gegeben, ja, hat alles stattgefunden, aber den separaten Raum gibt es halt leider nicht, weil es ein Loft war mit einer. Ach, das ist natürlich dann bitter, wie du damit umgehst, auch als Leser.
Ja, es ist halt.
Ja, sag, was du sagen wolltest.
Das Problem ist halt, dass er ja auch freigesprochen wurde, nicht weil eine Unschuld erwiesen wurde, sondern aus Mangel an Beweisen.
Ja, als aus auch aus, weil sich der Kollege in Widersprüchen verstrickt hat.
Ja, eben.
Jetzt ist es ja aber auf der anderen Seite auch schon, keine Ahnung, 30 Jahre her oder so. Ja,
ja, es ist nicht so einfach.
Ich weiß ja, das Schlimme ist ja.
Ich habe mir auch die Folge empfohlen. Es ist halt, ne, wenn du dir nochmal zurück überlegst, Fall Kachelmann.
Das Schlimme ist ja in Summe, dass wenn du wirklich ein Opfer bist, ob du jetzt ein sexuelles Missbrauchsopfer bist, ob du seelisch in der Form missbraucht wurdest oder aufgrund von einem narzisstischen Chef oder wer auch immer dich in irgendeiner Form körperlich, seelisch missbraucht hat, ist ja die größte Hürde und das Schwierigste, den Mut aufzubringen und das öffentlich zu machen und eine Klage zu starten oder sich bei seinem Chef zu beschweren etc. Das ist ja ein Riesenschritt. Und dann gehen ja alle nochmal wiederholt und wiederholt und wiederholt durch diese Situation durch. Und eigentlich willst du es ja als Opfer nur noch vergessen, verdrängen, verarbeiten. So, und dann bist du da drin und das ist schwierig. So, und dann hast du auf der anderen Seite Leute à la Kachelmann oder vielleicht hier, man weiß es nicht, die zu Unrecht solche Punkte hochbringen. Das ist natürlich immer wieder extremst fatal. Und für jeden, und ich glaube für jeden, der wirklich missbraucht wurde in irgendeiner Form, auch die Fragestellung, was passiert denn wirklich? Kriege ich Genugtuung? Hilft's mir? Schadet's mir nur? Was ist, wenn ich im Ernstfall als Lügner dargestellt werde und als Täter dargestellt? Das ist echt eine ganz schwierige Geschichte.
Und hilft's anderen? Kannst du dadurch verhindern, dass diese eine Person es nicht mehr, also nochmal tut? Ja. Schwierig. Aber da fällt mir ja wieder die Brücke ein, um zu was Leichterem zu kommen. For All Mankind habe ich jetzt endlich fertig. Und da war ja ein leicht anderes, aber ähnliches Konstrukt mit der Homosexualität. Also ich fand ja irre, was die alles in die Serie reinpacken. Und da fand ich ja auch irre, wie dann die Präsidentin bei ihrer Ex-Freundin war, die sie ja verlassen hat, damit sie so tun kann, als wäre sie hetero und ihr das aber nicht gesagt hat und dann, ne, und so weiter und so fort. Die dann auch gesagt hat, Mensch, ich dachte, wenn du Präsidentin bist, und dann den Hebel hast,
tust du, dass du
versuchst, was zu ändern. Mhm. Und jetzt spoilern wir nicht, was passiert. Das lassen wir mal weg, weil die Serie sollte jeder ja eh gucken. Aber fand ich echt spannend. Und auch saugut gelöst. Und ich habe halt, und was ich an mir beobachtet habe, ich fand das so irre. Mich hat vollkommen überrascht, dass sie das Thema bringen. Weil ich nicht auf dem Schirm, für mich wirkte die Serie ja sehr modern. Also die hat ja, ich glaube, jetzt die dritte Staffel hat ja in den 90ern gespielt. Und in den 90ern war ja das Thema Homosexualität und HIV richtig, richtig heiß. Aber für mich hatte ich irgendwie, ich habe nicht mehr darauf gewartet, dass so ein Thema kommt, weil für mich das Thema eigentlich durch war. Weißt du, was ich meine? Nämlich, weil sie haben ja auch moderne Sachen und sie fliegen zum Mars. Und deswegen hatte ich das Gefühl, es spielt eigentlich jetzt oder es spielt in der Zukunft. Und da ist dieses Thema ja erledigt. Deswegen fand
Thema
ich
ist nicht cool, erledigt.
Dass die Serie ja eben nicht jetzt spielt, sondern in der Vergangenheit und auch in der alternativen Gesellschaft das noch so ein Thema war.
Es ist nicht erledigt. Das ist ja meines Erachtens das Fatale.
Nein, aber du kannst dich heute in westlichen Ländern, du kannst dich in den USA, kannst du dich outen. Und es ist nicht mehr das Thema. Und es gibt von Indiana, der Gouverneur oder der Senator, der Buttigieg, ist auch geoutet und öffentlich. Also in dem Umfang. Ich rede nicht davon, dass Microaggressions und der ganze Mist alles noch existiert. Ja, tut's. Aber wir sind schon unfassbar viel weiter. Muss man auch sehen.
Ja. Das Problem ist ja, dass die Amis mit Gewalt versuchen, das nicht so weit kommen zu lassen. Die wollen ja stehen bleiben, die wollen sich ja rückwärts entwickeln. Ja. Das ist ja das Fatale an der Geschichte. Ja. Und da gibt es ja noch einige andere Staaten, Gesellschaften, die sich da extrem schwer damit tun. Ja, guck dir die Russen an, da ist Homosexualität gesetzlich verboten. Ja? Also, ich meine, es musst du mal überlegen, wie blöd die denn sind, ja. An der Ecke. Also, ich glaube am Ende des Tages, das ist wie der Rassismus in den USA. Das ist ein ganz langer Weg, den man da beschreitet. Die eine Gesellschaft auch beschreiten muss. Ein ganz, ganz langer, steiniger Weg. Wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, glaube ich, da sage ich, boah, es hat sich brutal viel getan. Ja, das berühmteste Beispiel ist, guckt ihr die James-Bond-Filme von damals und von heute an. Ja, also ich meine, da sieht man allein schon, dass was sich da auf der Frauenseite getan hat. Guckt ihr.
Ja, letztens hatte ich beim Mittagessen hat man ein Gespräch über Hörspiele. Und kam irgendwie über die drei Fragezeichen, kam und das ist sehr spannend, weil TKKG ging überhaupt nicht am Anfang. Und wir haben dann mal die Intro gehört, weil wir einfach nochmal den Intro-Song von TKKG hören wollten, weil die heißt ja Tarzan, Karl und Klößchen und Gabi die Pfote. Und ein Kollege meinte, das heißt doch nicht Pfote, das heißt Quote. Und ich so, was? Nein, das heißt Pfote. Aber jedenfalls, Ende vom Lied, wir haben die Intro angehört. Und bei den aktuellen Hörspielen von TKKG, die ersten Folgen, kommt wirklich ein Disclaimer vorneweg, dass sie sich entschieden haben, die Folgen so zu belassen, dass sie aber möchten, dass sie in den Kontext gesetzt werden, dass das eine andere Zeit war und dass Themen vorkommen wie Bodyshaming, Klößchen, und dass Themen vorkommen wie, eine Andersbehandlung von Frauen. Weil Gabi ist in den ersten Folgen, kriegt sie ja immer von Tarzan gesagt, Gabi, das ist was für Mädchen, du musst jetzt zu Hause bleiben, das ist zu gefährlich, dann geht er laut allen als auf die Fresse. Weißt du, also eigentlich TKKG, die ersten Folgen waren so kaputt. Tarzan prügelt immer nur, statt schlau zu sein. Klößchen wird verarscht, weil er fett ist und immer nur Schokolade frisst. Und Gabi ist das süße Mädchen, die soll sich um ihren Hund kümmern und soll daheim bleiben, weil es wird jetzt gefährlich.
Und als Kind, als Jugendlicher habe ich TKKG natürlich gelesen. Gibt es ja schon Ewigkeiten. Und ich hatte immer das Gefühl, der Peter wird halt natürlich dargestellt, dass er der Beschützer ist, auch von der Gabi. Es ist ja seine Freundin auch. Also beschützt er sie. Der Mann beschützt die Frau und bewahrt sie.
Damsel in distress. Mhm. Der hat damals schon den klassischen Willy Schmidt gemacht. Der ist auf die Bühne gegangen und hat den Chris Rock auf die Mütze gehauen. Ja.
Hart. Jetzt, wo du so sagst.
Ist es hart? Das ist hart, aber ich ziehe auch meinen Hut davor, dass sie sagen, sie belassen die Hörspiele so und sie machen eine Einordnung vorneweg. Weil sonst haben wir das Thema hatten wir ja schon mal, weil wenn du alles wegschneidest, zensierst, was soll, dann kannst du aus nichts mehr was lernen.
Ich glaube, es macht jetzt bei uns, bei mir, das ist ja der Punkt, den ich gerade machen wollte, ist nochmal besonders deutlich, dass jetzt, wenn ich meine Jugend betrachte und heute betrachte, sag ich, hat sich auf der Emanzipationsseite, auf der Rassismusseite, aus der Gleichberechtigungsseite extremst viel getan. Und genauso auch mit sexueller Neigung hat sich auch brutal viel getan. Also da hat man, glaube ich, einen Schritt gemacht, aber auf der anderen Seite hat es auch 30, 40 Jahre gedauert, bis es so spürbar war. Ich befürchte, weltweit gesehen, dass das nochmal so eine Generation mindestens braucht, bis wirklich überhaupt gar keine Vorbehalte mehr da kommen. Vielleicht kann man dann auch wieder Schwulenwitze machen und andere Dinge, ohne dass man da gleich als homophob dargestellt wird. Weißt du, das wäre eigentlich der Idealzustand. Es ist so normal, dass man auch über einen Witz machen kann und er wird auch so wahrgenommen, ja. Als Witz, genauso wie man über sich selbst lachen kann. Und da befürchte ich nur, dass, wenn man Russland sich anguckt, guckst auch die religiös bestimmten Länder an, guck mal, wo Iran, welchen Weg Iran gehen muss noch und wie sich das gerade entwickelt und wo sich die USA hin entwickelt. Aber vielleicht ein Statement, weil wir das Iran-Thema hier schon mal hatten. Ich bin fasziniert und positiv überrascht, auch wenn das vielleicht die falschen Worte sind, für das ganze Leid, den auch insbesondere die Frauen, die auf die Straße gehen, da ertragen müssen im Iran. Aber es ist faszinierend, dass der Iran nicht wie in der Vergangenheit diesen Aufstand einfach so niedergeknüppelt kriegt mit massiver Gewalt, sondern dass die Frauen wirklich sagen, wir haben nichts mehr zu verlieren und wirklich demonstrieren, auf die Straße gehen und hartnäckig sind. Das finde ich faszinierend. Und dass sich das so ein Volk am Ende des Tages doch mit durchsetzen kann, darf man nicht unterschätzen. Ja? Und es ist auf der anderen Seite schade, aber es passiert. Es scheint zu passieren und ich drücke denen allen Daumen, die ich habe. Ja? Und noch mehr. Und ich wünsche denen, dass da wirklich jetzt mal was passiert.
Kann ich nichts zu ergänzen. Das ist genauso.
Ich wollte zwei Updates, muss ich eigentlich nochmal geben. Wir hatten ja, glaube ich, in zwei oder drei Folgen in der Vergangenheit mal über Polen gesprochen. Für alle, die sich nicht erinnern können oder nicht den Kontext kennen. Polen hat ja Gesetze erlassen und ein Gremium gegründet, dass die Politik quasi in die Justiz eingreifen kann. So, das widerspricht allen Grundsätzen, die es in der EU gibt. Und eine Gewaltenteilung, ja, Judikative, Legislative, Exekutive ist damit überhaupt nicht mehr gegeben und das ist auch brandgefährlich. Ja. Und das, sage ich mal, so sind wir ja auch groß geworden in unserer kompletten Erziehung. Das ist ja auch unser Demokratieverständnis. Die Gesetze, die sie da erlassen haben, hat die EU da versucht umzukehren mit allen möglichen Strafen, die die gegenüber den Polen ausgesprochen haben. Tägliche, wöchentliche Strafgebühren etc. pp. Es ist nichts passiert. Jetzt gehen sie einen Schritt, dass sie Polen von den Corona-Hilfen ausschließen wollen. 36 Milliarden stehen da auf dem Spiel, die Polen nicht kriegen soll. Und die EU geht den nächsten Schritt an der Ecke. Und ja. Also es geht sogar um 75 Milliarden. Also es geht wirklich um viel. 75 Milliarden. Das ist also die schärfste Waffe, die EU jetzt einsetzt im Kampf mit der nationalkonservativen Regierung da in Polen. Und ja. Und by the way, in Polen, deswegen, um das anzusprechen, werden auch sexuelle Minderheiten diskriminiert. Also Polen gehört auch zu diesen Staaten, die da sehr, sehr konservativ sind oder ich sag mal, ja. Rückständig.
Und dafür, um reinzuspringen, dafür brauchen wir einen digitalen Euro. Finde ich nämlich ein mega spannendes Konzept. Ich habe jetzt öfter Gespräche und Diskussionen und mit einer der spannendsten Sachen im Zusammenhang mit dem digitalen Euro finde ich, dass der irgendwann mal wahrscheinlich die Fähigkeit bekommen soll, dass du ihn wirklich verwendungszweckgebunden machst. Das heißt, du könntest jetzt sagen, du hast ein Land und das Land kriegt Hilfsgelder in Form von einem digitalen Euro. Und dann kann der so kodiert werden, dass du diesen Euro, dieses Geld auch nur für einen bestimmten Zweck nutzen kannst. Mhm. Und dann kannst du nämlich nicht mehr sagen, ich kasse dir jetzt irgendwie 10 Milliarden Fördergelder irgendwas ein und dann können sich ein paar Leute wieder eine Villa bauen, sondern dann kannst du nachverfolgen und kannst kodieren, wohin dieses Geld gehen muss. Und das finde ich eine der coolsten und spannendsten Sachen.
Ja, da würde ich sagen, da kann man kontrovers drüber diskutieren. Ich finde es auch scary. Ich hoffe, da gibt es noch andere Möglichkeiten, wie dass du Geld verfolgen kannst, die Spur von Geld verfolgen kannst. Und ja, macht mir so ein bisschen Angst. Was aber das Interessante jetzt an Polen ist, in der Form ist, die Polen muss für die Beantragung der ganzen Gelder und Strukturförderungen und was sie erhalten, müssen die eine Selbstbewertung vorlegen. Und in der Selbstbewertung, in der Erklärung räumen die Polen selbst ein, dass sie die Grundrechtecharta nicht erfüllen. Das heißt, die EU hat jetzt in der Form auch vollstes Recht, das Geld nicht auszuzahlen. Mhm. Und da bin ich jetzt echt gespannt am Ende des Tages, wie die Polen damit umgehen. Weil das, was in Polen passiert oder in Ungarn passiert, ist meines Erachtens in Form der Demokratie, Freiheit, Gleichberechtigung, egal ob's, wie die sexuelle Neigung ist etc. Das sind natürlich Länder, die im Moment da echt keinen Beitrag liefern. Ganz im Gegenteil. Ja. Und da hoffe ich, dass die EU sich durchsetzt, weil machen wir uns nichts vor. Die Herausforderungen, die EU hat, China, USA, Russland, die sind immens. Die sind echt immens im Moment. Und also mir ist echt wichtig, dass man da auf einer Linie ist. Genauso wie die öden Italiener, sage ich dir. Die haben wir ja drüber gesprochen. Hast du mitgekriegt, dass der Berlusconi da ja wieder mitspielt? Ja, ich weiß gar nicht. Der ist so alt und so oft operiert, getan, gemacht. Ich weiß gar nicht, wie der das überhaupt schafft, ja, da Energie noch aufzubringen.
Ja, Teile von ihm sind doch schon über 80, oder?
Deutlich über 80. Viele Teile, die meisten Teile sind leider deutlich über 80. Aber er hat sich jetzt ja in einem Interview gerühmt, da gibt es ein Audiomitschnitt, dass er seine Freundschaft mit dem Putin intensiviert. Ja, das auch. Und und er hat ihm jetzt da Wodka geschickt und einen Brief und was weiß ich. Jetzt musste man echt überlegen, was der Berlusconi, also ich meine, da musste man vorher, was dem in seinem Kopf vorgeht. Ich meine, selbst wenn er jetzt nicht Europäer ist, und sagt, ja, ist Italiener, selbst als Italiener. Was will er denn, wenn er jetzt mit den Russen und dem Putin da irgendeine Freundschaft aufbaut? Was will er denn gewinnen? Will er aus der EU raus und will sich dem Russland anschließen? Oder ich meine, vom Tourismus von Europa ich kapiere überhaupt nicht, was der da, also das geht mir überhaupt nicht in den Kopf rein.
Er will Presse. Er will einfach nur Presse.
Ah, nee, ich glaube,
er will medial relevant sein.
Er will angeben, ja. Das ist ja diese, diese Vollpfosten. Naja, das ist das eine, wo ich ein Update geben wollte. Das wird, also ich berichte ja immer wieder, also die treuen Hörer wissen das, dass ich da immer, und Hörerinnen, Entschuldigung, wissen ja, dass ich da immer wieder was dazu sage. Es ist halt faszinierend, wie lange es auch schon geht, ja, dieses Thema. Also das ist ja schon jetzt bald ein Jahr alt, das mit Polen, ohne dass da irgendwie was Signifikantes bisher passiert wäre. Das andere Thema wird aber jetzt super spannend. Arne Schönbohm. Hatten wir letzte Woche drüber gesprochen. Jetzt hat die Frau Faeser doch tatsächlich gesagt, sie wird ihn abberufen. Der Arne Schönbohm hat gesagt, dann eröffne doch bitte ein Disziplinarverfahren gegen mich. Und ich stelle mich dem auch und legt mir doch mal die konkreten Vorwürfe vor.
Ja.
Was im Moment nicht passiert ist, wo man auch zwei passiert ist, jetzt ist die Grünen und die FDP sagen, sag mal, Frau Faeser, was werft ihr denn eigentlich konkret mal vor? Ich meine, das wäre jetzt ja sehr wichtig, wenn man hier sagt, wir wollen einen abberufen aus dem Amt, dass man auch konkret sagt, warum. Und das ist das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, es scheint wohl da gar keine großen Hintergründe zu geben oder den, ich sag mal, den Vorwurf, den er da spinnt, der ist so weit hergeholt und macht so viele Sprünge, dass es echt schwierig wird. Also da bleibt echt spannend, was da passiert. Also entweder haben sich alle total vertan und es gibt keine richtigen Vorwürfe und Anschuldigungen oder belastbare Beweise, oder es ist so tief im Geheimdienst versteckt, dass keiner drüber redet und wir es nie erfahren werden. Bleibt spannend. Ist kein schöner Fall. Ja, und ich weiß nicht, ob der Böhmermann am Ende des Tages sich jetzt auf die Schenkel klopft und sagt, toll, guck mal, ich habe da einen Skandal aufgedeckt. Oder ob er sich über Presse freut oder ob er vielleicht sich überlegt, was habe ich denn da angerichtet? Habe ich im Ernstfall jemand da ans Bein, nee, nicht nur ans Bein getreten, sondern mit Dreck und wie auch immer beworfen, und es ist eigentlich gar nicht so am Ende des Tages. Das wird spannend sein.
Das wird sehr spannend sein, ja. Was auch spannend ist, ich habe es noch nicht verfolgt, aber sagt dir, ja, weißt du, was eine Super-App ist?
Nee, erklär mir es.
Eine Super-App ist im Prinzip ein komplettes Ökosystem, das du nicht mehr verlassen musst. Das heißt, du hast eine App, in der du dich einmal anmeldest, in der du einmal deine Kontodaten hinterlegst. Und dann kannst du in der App auf der Karte gucken, wo das nächste Restaurant ist. Du kannst dir das Taxi dahin bestellen. Du kannst, wenn du sagst, ich habe jetzt aber Angst, dich noch versichern. Du kannst im Prinzip alles in einer App tun. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, dein ganzes Leben ist organisiert mit dieser einen App. Und dann lebst du in Südkorea. Und die Super-App, die du benutzt, nennt sich Kakao. Die ist nämlich vorgestern, ist die für über 24 Stunden, also mindestens 18 waren es, ich glaube, sie haben es aber noch nicht gefixt gekriegt, ist die ausgefallen, weil die einen Brand im Rechenzentrum hatten. Und die App stellt ihren Nutzern, ich glaube, es waren über 130 oder 140 Dienste zur Verfügung, von Terminierung mit Ärzten, von Zahlungsverkehr, von Versicherung, von ich krieg mein Netflix-Pendant in Südkorea, und wenn ich Fernsehen gucken will, über ich habe mein Zeitungsabo dort. Und das ist schon irre, wenn du dir vorstellst, dass Leute die Bequemlichkeit natürlich schätzen, alles aus einer Hand zu kriegen, aber wenn die eine Hand nicht da ist, bist du richtig im Arsch.
Also ich könnte mir es nicht vorstellen, dass ich hier alle Eier in ein Körbchen lege. Wird mir auch echt Angst machen. So ein bisschen. Südkorea, okay. Aber man sieht, wie weit die Digitalisierung da schon fortgeschritten
ist. Die sind super weit. Aber noch viel krasser ist das Beispiel, was wir dann hatten in einem Vortrag, ist WeChat in China.
Ja, ist genauso.
Ja, weil in China aber auch komplett die Hose unten ist. Also da wird auch alles, was in der App ist, wird ja benutzt. Also das eine Beispiel, was sie gebracht hatten, war, dass in China, in den Großstädten Shenzhen und Peking, Shanghai. so ein Lärm war auf den Straßen durch den vielen Verkehr und durchs Hupen. Und weißt du, dass da jetzt keiner mehr hupt? Und weißt du auch, warum? Alle Chat-Nutzer.
Da gibt es Abpunkte bei dem Sozialscore. Ne?
Nein, alle WeChat-Nutzer haben das Mikrofon standardmäßig aktiviert. Geht auch nicht anders. Und dann nehmen sie die Geräusche wahr, die Huben sind. Und zusammen mit dem Geolocation können die rausfinden, ob du gerade im Auto fährst und ob du gehupt hast. Und dann haben sie jedem, der hupt, direkt einen Strafzettel verpasst.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich
dann
weiß.
Hast du noch das Thema Social Score, ja. Und dann fragst du dich, ja, kannst du dann sehen, ob der Dirk jetzt irgendwie ein oder zwei Sterne hat? Nee, kannst du nicht. Weil die blenden dir einfach Dienste aus. Also es kann sein, wenn du irgendwo bist und brauchst ein Taxi und dein Social Score ist scheiße, dass dich halt kein Taxi holt.
Ja. Also, das ist ja das, was ich gemeint habe. Da gibt es Abzüge am Social Score, wenn du dann da gehupt hast. Und das ist ja wirklich ein Belohnungs- und ein Bestrafungssystem. Du hast einen Social Score, ich glaube, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, vielleicht sollte man das mal ausführlicher machen. Jeder hat ja eine bestimmte Grundpunktzahl und dann kannst du Punkte sammeln und dann Punkte verlieren. Und wenn du Punkte sammelst, kriegst du Vergünstigungen. Wenn du Punkte verlierst, kannst du sogar deinen Arbeitsplatz verlieren, du kannst deine Wohnung verlieren. Ja, wie du sagst, dann kannst du kein Bahn-Taxi mehr fahren. Und das ist natürlich jetzt, da ist der George Orwell, hätte ich gesagt, der hätte sich im Traum nicht vorstellen können, ja, was da passiert. Und er hat schon gedacht, mit seinem Big Brother is watching you ist er weit gegangen, ja, aber weit gefehlt, ja. Ich meine, die Chinesen haben es perfektioniert bisher. Ist für mich unfassbar erschreckend.
Also weil ich jetzt gleich los muss, habe ich nur noch eine Empfehlung, und zwar vielleicht als Hausaufgabe, wenn wir nochmal in das Thema Social Score reingehen wollen. Es gibt in der dritten Staffel von Black Mirror auf Netflix, auf dieser wunderbar dystopischen Serie, oder in dieser wunderbar dystopischen Serie, gibt es die erste Folge, dritte Staffel, die nennt sich Nosedive. Und das ist die Folge, wo eine junge Frau permanent eben jedem Sternchen gibt und selber Sternchen bekommt.
Ja, ja. Social Score. Musste das abbrechen irgendwann, ich konnte es nicht. Ich glaube, nach zwei Drittel habe ich die Folge abgebrochen.
Weil es unfassbar gruselig ist, was die da malen. Aber ich kann es nur empfehlen, nochmal gucken und dann können wir ja nochmal drüber sprechen. Ich müsste jetzt
aufs Klo.
In meinen unfassbar erfolgreichen Tag starten.
Ich drücke dir alle Daumen hier, wenn du jetzt zu Hot Volley in Frankfurt gehst.
Die haut wohl lauter.
Ja, lass uns mal nächste Woche, und da bitte ich dich vielleicht so ein bisschen als Hessebub und Frankfurter Umkreisbub, vielleicht mal nochmal den Bürgermeister von Frankfurt uns so ein bisschen näher zu bringen. Und ich glaube, da ist da die Abstimmung auch zu Ende dann.
Ist durchaus auch spannend, ja. Das machen wir mal.
Ja, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der die Abstimmung ist, dass ein deutliches Urteil spricht.
We'll see. Only time will tell.
Yeah.
I wish you a wonderful day today.
Yeah, have a good one. Yeah.
Say hello to all your beloved
ones. Yeah, later, Alligator. Hau rein.
In a wild crocodile.
Yeah. Ciao.